Reise Tirol, Radio Wohnzimmer, Menschen im Gespräch.
Ja, und dazu begrüßt sie Gertrud Brenn. Herzlich willkommen. Heute ist eine Frau bei mir zu Gast, die nicht nur tough und sehr erfolgreich ist in ihrem Beruf, sondern auch in einem Bereich arbeitet, der viel Fingerspitzengefühl erfordert und in dem sie wirklich auch Menschen helfen kann. Herzlich willkommen, der Primaria der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe Brixen und Sterzing, Sonja Prader.
Hallo.
Frau Prader, Sie sind eine Person der Öffentlichkeit, haben Sie mir gesagt, und von daher gibt es eh kaum mehr etwas, das man noch nicht weiß über Sie.
Ja, so würde ich das auch sehen.
So keine Tabus und keine Geheimnisse.
Nein.
Sind Sie zufrieden, wenn Sie jetzt auf Ihr Leben gerade blicken, zurückblicken oder so irgendwie den Ist-Zustand betrachten?
Es gibt immer Dinge, über die man nachdenkt, die man auch besser hätte machen können. Aber wenn man es so im Großen und Ganzen betrachtet, dann bin ich schon sehr zufrieden. Ja.
Frau Prader, Sie sind 1970 in Brixen geboren und aufgewachsen mit Ihrer jüngeren Schwester und Ihren Eltern. Sie haben die Handelsschule besucht, haben nach der Matura kurz Wirtschaft in Verona studiert und dann Medizin in Innsbruck und das in Rekordzeit, darüber reden wir noch. Und Ihre Facharztausbildung, die haben Sie 2004 in München abgeschlossen. Seit 1998 sind Sie im Südtiroler Sanitätsbetrieb eigentlich tätig mit Zwischenstationen von 2010 bis 2013 als Verantwortlicher der gynäkologischen Onkologie im Gesundheitsbezirk Brixen, seit 2020 als Primaria der Gynäkologie und Geburtshilfe eben im Gesundheitsbezirk Brixen am Standort Brixen und Sterzing, gerade erst wieder bestätigt worden heuer. Sie haben eine Schwerpunktausbildung in gynäkologischer Onkologie der Ärztekammer Nordrhein-Westfalen in Deutschland gemacht. Ihre Fachkenntnisse in diesem Bereich konnten Sie in rund 7 Jahren beruflicher Tätigkeit am Klinikum Essen in Deutschland ausweiten und perfektionieren. Zudem haben Sie Zusatzausbildungen in den Bereichen Robotikchirurgie, genetische Beratung und Dysplasie. Sie sind neben Ihrer Arzt- und Primariatätigkeit im wissenschaftlichen Beirat der Vereinigung Mamazon und Autorin mehrerer internationaler Publikationen. Sie leiten und begleiten wissenschaftliche Studien und sind auch Leiterin des zertifizierten Brustzentrums Brix-Meran. Ist das richtig
ja.
So? Sie sind nicht verheiratet und haben auch keine Kinder. Sind das, Frau Prader, bewusste Entscheidungen gewesen in Ihrem Leben oder ist das einfach so gekommen?
Das ist einfach so gekommen. Also ich habe das mit meinem Partner, damaligen Partner, so besprochen, dass wir, wenn Kinder kommen, also wenn ich schwanger werde, die natürlich gerne annehmen, aber wir sicher keine intensive Kinderwunschbehandlung machen. Das war uns beiden klar und dann sind die Kinder halt nicht gekommen.
Und
mein Leben ist trotzdem,
mein
Leben ist trotzdem schön und erfüllt.
Also Sie haben sich nicht als kleines Kind schon im Kleid in Weiß gesehen oder geträumt,
was
viele erzählen?
Nein, das wirklich nicht. Also meine Mutter ist aus einer großen Familie und sie war die Erste, die Enkelkinder gekriegt hat. Das heißt praktisch, meine Cousins, die sind alle deutlich jünger als ich. Also die nächste Cousine ist 8 Jahre jünger als ich. Und ich konnte schon sozusagen mit 8, 9 und 10 Jahren durfte ich mich schon sehr um kleine Kinder kümmern. Also das war nie für mich ein Thema. Ja, die sind immer da gewesen, die waren immer da. Deswegen wäre das für mich auch normal gewesen, Kinder zu bekommen. Aber auch nicht schlimm, weil ich sie ja damals schon kommen und gehen habe sehen. Und so insofern passt es ganz gut auch mit der Geburtshilfe. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, da hat mir das immer sehr gut gefallen. Vor allem bei den Nachtdiensten, auf die Kinder dann aufzupassen, besonders bei Zwillingen. Das habe ich ja besonders schön gefunden. Da die Mütter, die ja schlafen wollten, haben die dann abgegeben in dem Bettchen. Und dann habe ich da die Kinder ein bisschen geschaukelt und mit ihnen gesprochen. Und das war sehr schön. Aber auch die dann wieder abzugeben.
Aber würden Sie sagen, es fehlt etwas, wenn man keine Kinder hat?
Also ich glaube, dass Kinder eine sehr große Bereicherung sind. Also ich wünsche, dass jeder Frau, die sich Kinder wünscht, dass sie diesen Wunsch auch erfüllen kann. Also das glaube ich sehr wohl. Und dass sie auch eine besondere Herausforderung darstellen können, die einem zu einem persönlichen Wachstum führen kann. Also das, da bin ich ganz sicher. Und ich hätte die Herausforderung, wie gesagt, auch angenommen, nur ist halt nicht so dazu gekommen.
Aber wissen Sie zum Beispiel, ob es aus gynäkologischer Sicht war oder einfach nur nicht passiert ist?
Ja,
ich habe es auch nicht
abgeklärt. Also obwohl ich Gynäkologin bin,
ich
habe einen ganz normalen gynäkologischen Befund, da keine Beschwerden, keine Myome und so weiter, was man sonst oft sieht im Ultraschall, um das jetzt da wirklich, weil Sie gesagt haben, keine Tabus, ja, also ganz normal, aber auch nicht intensiver abgeklärt, was das sein könnte.
Frau Brader, Sie haben schon im Vorgespräch erklärt, dass Ihr Tag sehr getaktet ist. Jetzt haben wir gerade uns getroffen und gesagt, wir müssen kurz durchatmen, um den Stress loszuwerden sozusagen. Wie versuchen Sie denn, Stress nicht aufkommen zu lassen bei all diesen Tätigkeiten, die Sie haben?
Den Stress nicht aufkommen lassen, also das habe ich schon aufgegeben, das geht nicht. Als Ziel zu haben, das geht nicht. Aber was sehr gut geht, ist, den Stress frühzeitig zu spüren. Also also ich merke das dann immer in Richtung im Brustbereich, ja, im Lungenbereich, dass ich dann eben nicht mehr durchatme. Und ich merke, wie ich anfange anzuspannen. Und wenn ich das spüre, dann gehe ich eben bewusst auf das, was wir vorhin besprochen haben.
Diese Atemtechnik.
Atemtechnik. Und dann einfach mal zu sagen, so, jetzt einfach tief durchatmen und am Moment nichts sagen. Und dann geht es auch wieder. Also das sich bewusst machen und dann wieder in die Ruhe zurückkommen.
Sie sagen, Sie sind ein sehr energetischer Mensch, jemand, der mehr Energie hat als vielleicht andere. Ist das einer der Schlüssel zu Ihrem beruflichen Erfolg, würden Sie sagen?
Ja, ich würde schon sagen, es ist halt nur immer schwierig, mit sich selber eine Studie zu machen. Nicht? Also wenn man das wissenschaftlich angehen würde, würde man sagen, jetzt nimmt man einen Menschen, der ein bisschen weniger Energie hat und versucht, die beide in die gleiche Karriere hineinzukriegen oder in den gleichen Lebensweg hineinzubekommen. Und das ist natürlich nicht möglich. Aber was ich schon merke, wenn ich mich vergleiche mit anderen Menschen, dass ich einfach viel länger durchhalte und das nicht als Belastung erlebe. Ich weiß zum Beispiel in Deutschland, wo ich ja 7 Jahre war, da haben wir sehr lange Operationen gemacht, die zum Teil zwischen 6 bis 8 Stunden lang waren. Eine Operation. Und ich habe die einfach unproblematisch, ohne Rückenschmerzen, ohne Müdigkeit, danach wieder raus, OP-Bericht gemacht, auf die Station gegangen, weitergearbeitet, in der Nacht Dienst gehabt, wieder reingekommen, weiter operiert, am nächsten Tag das normale Programm. Und ich habe einfach gesehen, wie wesentlich jüngere Kolleginnen da deutlich mehr Schwierigkeiten hatten, den Rhythmus durchzuhalten. Ne?
Und also insofern, das war früher schon so und ist
genau,
das heute immer
und das
noch
ist so geblieben. Und das empfinde ich als großes Geschenk. Ja? Ich denke, ein Teil davon ist einfach genetisch, ne? Durch meine Eltern mitgebracht. Und ein Teil ist sicher auch dem geschuldet, dass ich auch gerne viele Dinge mache.
Ich habe ein Interview gelesen, wo Sie sagen, Sie haben den schönsten Beruf der Welt.
Ja, definitiv. Definitiv. Es tut mir jetzt leid für Sie. Ja, das werden
meine
Sie vielleicht auch denken. Nein,
das
ist ein wirklich wunderschöner Beruf, weil Sie zwar nur die eine Hälfte der Menschheit, nur die Frauen betreuen, mittlerweile immer mehr auch die Männer, weil die auch zu den Geburten mitkommen, weil sie oft auch bei den Visiten dabei sind und so. Aber die Behandlung bezieht sich natürlich auf Frauen in der Gynäkologie und Geburtshilfe und wir das gesamte Leben, das gesamte Repertoire haben. Die Hälfte unserer Patientinnen sind gesund, also alle mit geburtshilflichen Themen sind einfach gesunde Patientinnen und wir erleben eben die Geburt, die ganz kleinen Menschlein, bis hin zur dann Mädchensprechstunde, wo sie in der Pubertät kommen und die ersten Fragen haben, was ihre Sexualität angeht oder auch eben
Verhütung.
Verhütung und wie ist das jetzt mit dem Freund und wie, also wirklich sehr schöne intime Gespräche, die sie da aufbauen können. Und das geht dann über in den Kinderwunsch und in die Schwangerschaften und dann bis zur Menopause und dann langsam kommen auch die Tumoren, was halt dann leider eine Erkrankung des Alters ist. Und dort behandeln wir die Patienten ja auch von der Diagnostik, vom Feststellen der Krankheit über die Operation und auch über die Chemotherapien und Behandlungen und betreuen sie nach. Und auch in der Tumornachsorge, also ambulant, wir betreuen sie hinterher und gucken, ob sie einen Rückfall haben oder nicht. Und wenn sie den Rückfall haben, betreuen wir sie wieder. Und wenn es eben nicht gut ausgeht, also die Krankheit wiederkommt, dann auch eben bis zum Tod. Und dieses Spektrum.
Alle Phasen des Lebens
gehen
sie durch.
Genau. Das finde ich einfach ein total volles und ein Fach der Medizin mit richtig Fülle, wo man eben nicht nur die Krankheiten anschaut, sondern auch das Gesunde und das dann auch für sich immer wieder spiegeln kann, aber auch mit dem Patienten immer wieder so besprechen kann.
Und die Freude und Leid wirklich alles dabei ist. Also
genau.
Wirklich,
ja.
Weil Geburt ist ja eine Riesenfreude, auch wenn es Schmerz ist. Aber
ja.
Wie geht es denn den Frauen in Südtirol? Was würden Sie denn sagen? Wie gehen Sie mit Ihrem Körper, mit Ihrer Weiblichkeit um? Gehen Sie rechtzeitig? Sind Sie in der Prävention so aufgeklärt, wie Sie es gerne möchten?
Also ich überblicke ja jetzt schon recht viele Jahre, noch nicht ganz 30,
aber doch
schon viele Jahre. Und wenn ich mir das so anschaue, beruflich, dann hat sich schon viel verändert.
Verbessert,
also es ist
oder?
Verbessert. vor allem jetzt auch, wenn es um die Verhütung geht, da ist schon sehr vieles bekannt. Wenn es um den Beckenboden geht, wissen auch die meisten Frauen, was sie zu tun hätten. Es gibt natürlich schon immer noch Themen, die nicht so genau angeschaut werden und wo sehr noch an der Oberfläche gekratzt wird. Da denke ich jetzt vor allem an die Sexualität. Wenn es um solche Themen geht, da merkt man schon, dass die Südtiroler Frau ein bisschen Schwierigkeiten hat, dieses Thema jetzt ganz in die Tiefe zu beleuchten. Ich mache ja auch relativ viele Vorträge in der Bevölkerung und lade immer, wenn ich gefragt werde, ob ich einen Vortrag mache, dann sage ich immer zu den Veranstaltern, wir machen jetzt zwar einen Vortrag für Frauen, aber versucht und animiert die Männer dazu, dahin zu gehen, weil es wichtig ist, die Frauen zu verstehen, die ja an ihrer Seite sind. Und ich merke, ich erinnere mich jetzt nur an einen Vortrag in Jenesien oben, wo ich jetzt vor vielleicht 2 Monaten ist es gewesen, da war wirklich circa die Hälfte dann Männer. Und das finde ich natürlich schon sehr schön. Und so etwas wäre vor knapp 30 Jahren nicht möglich gewesen in dieser Form. Also man merkt, es ist schon alles sehr aufgeschlossen. Da ist sicher auch ein Vorteil, das Internet und die sozialen Medien, wo das anfängt, sich immer mehr auszugleichen. Aber grundsätzlich glaube ich dennoch, dass der Südtiroler eher ein zurückhaltender, ein introvertierter Mensch ist und bestimmte Themen nicht so gerne in der Öffentlichkeit bespricht.
Was sind denn laut Ihrer Erfahrung die größten Fehler, die wir Frauen machen in Bezug auf unsere Gesundheit?
Mir fällt es immer in der Ambulanz auf, dass ich sehr häufig von Lebensstiloptimierung spreche. Ja? Und darin fasse ich halt genau das zusammen, was alle wissen. Die Bewegung, auf die Ernährung achten, auf den gesunden Schlaf, sich durchatmen, wenn man unter Stress ist und damit auch Stress zu vermeiden. Und das sind Dinge, auch bei den Vorträgen merke ich das, das weiß jeder. Das ist mittlerweile einfach ganz klar und für alle ersichtlich und alle wissen das. Aber es wird halt nicht gemacht und das finde ich immer so schade. Man weiß inzwischen, ungefähr ein Drittel ist die Genetik, ungefähr ein Drittel sind die Lebensumstände, wo sie leben und was da für Einflüsse, positiv wie negativ, also wenn sie saubere Luft einatmen, ist das sicher besser, als wenn sie in einem Industriegebiet wohnen, also die äußeren Umstände. Und ein Drittel ungefähr ist ihr Verhalten und ihre Einflüsse, die sie selber beeinflussen können. Und da gibt es auch ganz gute Daten, inzwischen auch in der Krebsforschung, dass wenn sie nur die Prävention beachten würden, nur das, wovon wir beten, ja, was wir immer vorbeten, ja, dass sie dadurch das Krebsrisiko und die Krebszahl deutlich senken würden, und zwar deutlich senken würden. Jetzt, wenn wir das banalste Beispiel nehmen, ist das Rauchen.
Ja, ne? Ich wollte auch gerade ein Beispiel vom Rauchen bringen.
Genau,
jemand, der nie geraucht hat und dann Lungenkrebs bekommt.
Genau. Ja, wenn er nie geraucht, also
nie geraucht.
Jetzt sind sie ja so wie sehr viele Vertreter oder Menschen, die rauchen, ja, die argumentieren immer so, ne? Also die sagen, ja, aber ich habe selber einen Großvater gehabt und der hat auch geraucht und der
ist 90 geworden.
Genau, ist 90 geworden. Das ist der Klassiker.
Die gibt's das aber, ist der die Leute.
Genau, aber wir versuchen in der Wissenschaft uns dann schon an Daten zu halten. Und zum Beispiel bei Rauchern wissen wir, dass nur durch das Rauchen, dass die Lebenserwartung um 13 Jahre gesenkt wird. Also der Großvater, der 90 geworden ist und geraucht hat, wäre über 100 geworden. Ja? Und solche Sachen sind halt auch wichtig anzuschauen. Und so ist es auch bei anderen Sachen. Also die Ernährung, ob sie jetzt fettreich sich ernähren oder eben versuchen, ihr Gewicht im Normalbereich zu halten, macht einen Unterschied, weil sie dann einen Bluthochdruck bekommen, wenn sie übergewichtig sind, wenn sie sich zu wenig bewegen. Und daran sehen sie schon, natürlich macht das einen Einfluss auf ihr Leben. Und das, was mir immer besonders auffällt, das ist die Muskelmasse. Also, dass wir immer sagen, man soll sich bewegen, man Muskelmasse aufbauen.
Genau, vor allem, wenn man dann älter wird.
Genau, ja. Weil wir ab 30 ungefähr 1% Muskelmasse abnehmen, immer. Und ab 50 die Frauen noch mehr, deutlich mehr. Das heißt, der Fettanteil wird höher, die Muskelmasse geht runter und Muskelmasse, die Menge an Muskeln, die sie haben, wenn man das misst, ist direkt korreliert mit ihrer Lebenserwartung. Das hängt zusammen. Deswegen sagen wir immer Ausdauertraining plus Krafttraining. Wie viele Frauen kennen Sie jetzt, die mit 50, 55, 60 regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, um auch Krafttraining zu machen?
Immer mehr.
Immer mehr. Deswegen
genau, aber das
ich.
Mit dem Muskeltraining ist relativ neu. Also ja. Ist noch nicht ganz in den Köpfen, glaube ich, angekommen. Genau das, hat das irgendwas mit Osteoporose dann auch zu tun?
Auch.
Dass man dem vorbeugt dadurch.
Ja, auch. Muskel wird durch Bewegung und durch das Nutzen der Muskulatur, die ja an den Knochen ansetzt, wird der Knochen stimuliert und wird nicht abgebaut. Deswegen hängt das zusammen.
Aber wie viel muss man da machen, dass man okay ist?
Also, Sie machen 10.000 Schritte pro Tag.
Pro Tag?
Pro Tag. Das ist Ausdauer. 10.000 Schritte. Ausdauer. Oder Sie gehen regelmäßig Radfahren oder Sie gehen schwimmen. Wenn Sie jetzt nicht können flott gehen, ja, die 10.000 Schritte, dann machen Sie etwas, was für die Gelenke schonender ist. Wenn Sie das gemacht haben, dann haben Sie das abgedeckt, Ausdauer abgedeckt. Dann brauchen Sie noch das Krafttraining. Und da sagt man zweimal pro Woche ungefähr eine Stunde Krafttraining. Das erhält Ihre Muskelmasse. Und wenn Sie 3 oder 4 Mal machen, dann bauen Sie wieder Muskel auf. Ja, also da gibt es eigentlich ganz gute Zahlen dazu.
Aber das heißt, wenn ich dann mal locker lasse und das nicht mache, dann fällt alles zusammen wieder.
Na, so schnell geht es zwar nicht, aber es fällt zusammen.
Also man muss da dranbleiben.
Man muss auf alle Fälle dranbleiben. Das ist so wie Zähne putzen. Über das redet heute auch keiner mehr. Früher haben Menschen wirklich nicht Zähne geputzt, auch in Südtirol. Ich kann mich noch erinnern, ich in der Volksschule, da ist noch ein Zahnarzt gekommen und hat uns an einem überdimensionalen Gebiss gezeigt, wie wir die Zähne richtig putzen sollen. Das ist ja heute nicht mehr notwendig. Die Eltern achten darauf, dass die Kinder die Zähne richtig putzen. Und so schaut auch der Zahnstatus aus. Und exakt das Gleiche wird wahrscheinlich in 10, 20 Jahren bezüglich Bewegung oder Ernährung passieren, dass da noch mehr Bewusstsein ist. Und das auch jetzt nochmal zurückzukommen auf die Frage, die Sie vorhin gestellt haben, daran sieht man, dass natürlich die Gesundheit der Frauen heute deutlich anders und auch besser ist in Südtirol als noch vor 30 Jahren.
Alkohol ist ja auch so ein Thema, auf das Sie allergisch reagieren, weil Sie sagen, Alkohol ist nicht gut.
Ja, das sage nicht ich, sondern das sagt die Wissenschaft eigentlich.
Südtirol ist aber ein Weinland, das wissen Sie.
Ja, da sind wir, ja, ich weiß. Und wenn ich jetzt sage, wir sind zwar die älteste Bevölkerung und wir sind auch die dünnste Gruppe innerhalb von Italien. Ja, je weiter Sie nach Süden gehen, umso mehr Gewicht haben die Menschen. Also Südtirol bewegt sich viel und deswegen sind wir von dem her gesund. Aber wir sind auch die, zusammen mit, glaube ich, Aosta, die am meisten Wein konsumieren. Ne? Und Wein ist natürlich eine Substanz, die Zellen abtötet und vor allem auch Gehirnzellen. Und ich bin natürlich ein Mensch, der sehr auf das Gehirn pocht und auf das Denken und auch auf die Vernunft und auf das Miteinander diskutieren. Und da ist natürlich der Wein jetzt nicht gerade ein Helfer.
Trinken Sie keinen
Alkohol? Gar nicht. Ich habe nie getrunken und deswegen fällt es mir vielleicht nie. Und ich weiß nicht mal, was ein Rausch ist. Das muss man sich mal vorstellen. Eigentlich kann ich gar nicht mitreden. Ne? Aber insofern habe ich es auch leicht, da konsequent zu sein. Ist mir aber bewusst, dass ich bei anderen Dingen nicht so konsequent bin und deswegen habe ich auch manchmal oder sehr häufig eine gewisse Milde, wenn dann über die Stränge geschlagen wird, weil mir schon auch klar ist, dass jeder seine Schwächen hat und auch seine Süchte.
Haben Sie auch welche?
Ja.
Was?
Der Zucker ist mein größtes Problem. Also ich mag
Schokolade
einfach gerne.
Oder
genau,
Haribo.
Ich mag Schokolade mit Nüssen. Oje. Also die kann ich leider nicht in kleinen Portionen zu mir nehmen.
Sonja Prader, Primaria der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe Brixen und Sterzing ist mein Gast hier im Radio Wohnzimmer. Mein Name ist Gertrud Brenn. Wir machen jetzt die erste Musikpause. Sie haben gesagt, Musik ist jetzt nicht so ganz, ganz was Wichtiges. Sie hören gern Musik, natürlich auch gern gute Musik. Ja. Wann konsumieren Sie denn Musik dann? Wenn Sie auf ein Konzert gehen? Oder?
Genau, wenn ich auf ein Konzert gehe. Ich gehe auch gerne auf Live-Konzerte. Das letzte war ich mit einer sehr guten Freundin auf Adele in München.
Schön.
Ja, also das war auch so eine Aktion im letzten Moment. Da ist jemand ausgefallen, dann hat sie mich angerufen, dann bin ich hier hinterher gefahren und wir waren dort. Das war sehr spektakulär. Und auch in der Zeit in Deutschland, da war ich auf sehr vielen Konzerten. Also das gefällt mir sehr gut, ja.
Sie haben Musik mitgebracht. Was hören wir uns denn jetzt an? Was würden Sie denn jetzt gerne hören?
Dann würde ich lieber das von Pink Martini nehmen, das Amado Mio.
Eine amerikanische Band aus Portland. Das habe ich gegoogelt. Also ich habe das auch nicht gewusst. Haben Sie die live gehört?
Die habe ich auch live gehört in NRW. Habe ich dort gehört, in Düsseldorf. oder Köln, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, 2017 war es jedenfalls. Und da geht es ja um eine Liebesgeschichte in diesem Lied.
Amado Mia, wahrscheinlich.
Genau,
heißt
um meinen Geliebten, ja. Um die ewige Liebe. Und lass uns diese ewige Liebe in dieser Nacht beginnen. Also ein bisschen, manchmal denke ich mir, ein bisschen sehr kitschig. Damals habe ich auch gedacht, dass diese Liebe, die damals begonnen hat, wirklich für ewig halten
bei
wird.
Ihnen, ja,
bei mir. Das ist dann leider nicht so gewesen.
Die Erfahrung lehrt einen dann
eines
Besseren. Ja. Aber es war schön in der
Aber
Zeit.
Aber es war schön. Ja. Es war schön. Genau.
Dann hören wir uns das an, Amado Mia von Pink Martini.
Tight.
Sie hören das Radio Wohnzimmer frei Südtirol mit Gertrud Brenn. Heute zu Gast ist Sonja Prader, Primaria der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe Brixen und Sterzing. Auch die Musik, die wir gerade gehört haben, hat sie mitgebracht. Pink Martini, Amado Mir. Romantische Klänge. Frau Prader, die große Liebe, diese romantischen Vorstellungen, die haben Sie natürlich auch gehabt. Oder haben Sie die immer noch?
Habe ich immer noch.
Sie haben mir gesagt, Sie sind glücklicher Single im Moment. Ja. Das heißt aber gar nichts, oder? Das heißt nicht, Sie haben abgeschlossen?
Nein, ich habe definitiv nicht abgeschlossen. Ich suche immer noch nach der großen Liebe. Nein, aber ich habe mehrere Beziehungen, sehr langjährige Beziehungen gehabt, mit jeder Beziehung wirklich sehr genossen und war immer gut und auch mit allen Beziehungen im Frieden auseinandergegangen. Also insofern, das ist sehr wertvoll, sehr wertvoll. Also diese Schlammschlachten, die oft hinterher passieren, das ist etwas, das mir nicht so verständlich ist. Und ich bin auch sehr froh, dass ich immer Partner hatte, womit es gut gegangen ist. Und wie gesagt, geglaubt habe ich immer an die eine große Liebe.
Das wissen wir jetzt aber dass das nicht
genau.
Stimmt. Ja. Es gibt viele Menschen, die einen vielleicht eine Zeit lang begleiten und Gutes tun und man gemeinsame schöne Dinge erleben kann. Ja. Gehen wir vielleicht zurück in Ihre Geschichte, Frau Prader. Waren Sie eigentlich immer ein wissbegieriges Kind, das alles aufgesaugt hat und immer neugierig war? Wie würden Sie sich als Kind beschreiben?
Ja, das würde ich also definitiv unterschreiben. Also immer neugierig, immer wissbegierig, früh angefangen zu lesen, immer in Büchern gestöbert, viel gelesen. Ja, viel gefragt, ein sehr wissbegieriges, hungriges Kind.
Haben Sie auch immer eine Antwort bekommen?
Nein. Aber jetzt zum Beispiel frage ich immer noch sehr viel. Also Mitarbeiter sagen mir etwas zu einer Patientin und ich frage dann immer, aber warum? Warum hast du das gemacht? Und warum ist das jetzt so gegangen? Aber warum? Und immer noch, weil ich einfach möchte, dass diese Tiefe im Denken, auch im wissenschaftlichen Denken bleibt. Ja, nicht an der Oberfläche bleiben, das ist jetzt so und fertig. Nein, Medizin ist schön, weil sie auch sehr differenziert ist und manchmal auch sehr seltene Geschichten passieren. Und auch daran muss man denken.
Die auch dann den Weg der Diagnose vielleicht ändern?
Ganz genau. Und auch der Therapie.
Oder
und
der Therapieform.
Deswegen ist eine wichtige Eigenschaft, vor allem bei uns im Medizinerberuf.
Und das heißt ja immer, es gibt keine dumme Fragen, sondern nur dumme Antworten.
Oder nicht gestellte Fragen.
Genau. Ja. Sie kommen ja aus einfachen Verhältnissen, haben Sie mir erzählt. Eltern sind beide aus bäuerlichem Kontext und haben sich ihre Existenz selber aufgebaut, haben sich sogar eine Wohnung gekauft, waren Arbeiter sozusagen. Ja. Hat Sie das irgendwie geprägt, dieses Einfach-Aufwachsen? Hat Sie das gestört?
Na, gestört hat es mich nicht, das war einfach ein Faktum, das war so. Ja. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass es für mich wichtig war, auch, oder meine Mutter vor allem, hat immer zu uns gesagt, ihr müsst einfach einen Beruf lernen, mit dem ihr euch selber ernähren könnt. Ja, und erhalten könnt. Und das war ihr sehr wichtig. Und das wäre natürlich nicht so wichtig, wenn man aus einer Familie kommt, wo viele Wohnungen sind und wo das dann weiter vererbt wird, ist das nicht so ein bedeutender Wert.
Sinnvolle Arbeit, glaube ich, wie es immer was
Tolles. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und damit glaube ich natürlich schon, dass der Herkunftsrahmen, aus dem man kommt, eine Bedeutung für das eigene Leben hat.
Hat Ihre Schwester auch so gedacht? Ist die auch selbstständig und hat sich ihre Existenz selber aufgebaut?
Ja, ist auch sehr selbstständig und auch sehr kämpferisch. Also das haben wir schon beide.
Was würden Sie sagen, was sind die Werte, die Ihre Eltern mitgegeben haben, die Sie vielleicht heute unbewusst auch weitergeben oder weiterleben?
Also bei beiden Eltern etwas anderes und meine Eltern sind sehr unterschiedlich. Meine Mutter ist ein bisschen mehr der energetische Teil, der immer macht und tut. Und mein Vater ist eher der ruhigere Teil. So, bei ihm lernt man eher Sanftmut, Rückzug, auch mal nichts sagen und so. Und meine Mutter ist jemand, der dann immer wieder nachfragt. Ja? Und ich merke immer, dass ich beide Teile in mir habe, beides. Ja? Und es ist schön, zwischen diesen beiden Anteilen dann auch hin und her zu switchen, zu wechseln. Ein Wert, den beide mir sicher mitgegeben haben, das ist die Bodenständigkeit, ne? Und dass man einfach die eigenen Fähigkeiten versucht weiterzuentwickeln. Im Zweifelsfall ist es das, was einem weiterhilft. Also auch sollte ich heute nicht mehr in diesem Beruf arbeiten können, habe ich nicht Angst, mir wieder eine Existenz oder zu erarbeiten.
Aufbauen zu können.
Aufbauen zu können, ja. Und das ist schon etwas, was mir scheint, was sehr wichtig ist.
Komischerweise haben Sie die Handelsschule gemacht und haben dann Wirtschaft begonnen zu studieren.
Ja.
Zunächst mal, wieso Handelsschule und dann Wirtschaft und dann diese 360-Grad-Wende Medizin?
Das war ein kleiner Irrweg, den man nur der Pubertät zuschreiben kann. Ja. Also ich bin normal Mittelschule gegangen und meine Klassenlehrerin dort hat mir gesagt, ich sei geeignet für das wissenschaftliche Lizeum.
Also Sie waren eine gute Schülerin?
Ja. Und damals wurde Berufsberatung gemacht oder Schulberatung für die Oberschule. Und zu mir hat es geheißen, geh ins wissenschaftliche Lizeum. Das war für die Frau Siegmund damals, hat sie geheißen. War das ganz logisch, dass ich das machen sollte. Und ich habe aber mich dagegen gewehrt, weil ich habe ja auch diese Widerstandsseite in mir, diese revolutionäre Seite. Wenn jemand sagt, mach so, dann mache ich lieber anders. Mhm. Und dann sind meine Freundinnen von der Mittelschule Handelsschule gegangen. Dann habe ich mich der Handelsschule angeschlossen, bin dort 5 Jahre geblieben und eben wieder auch meine Mutter hat gesagt, die Matura müsst ihr machen, beide Mädchen sollen die Matura machen, das haben wir auch. Also damit, dass beide Mädchen weiter studieren, hat sie eher nicht gerechnet, aber das haben wir dann auch gemacht. Und dann habe ich in der logischen Folge der Handelsschule Wirtschaft studiert und das hat mir dann nicht so gefallen. Da muss ich sagen, das war für mich wirklich
eine kurze Krise. Aber dann auf Medizin zu kommen, wie sind Sie dann auf Medizin gekommen?
Wegen meines damaligen Partners. Er hat Medizin studiert. Er hat schon Medizin studiert, war in Innsbruck. Und dann habe ich halt ihm gesagt, mir gefällt das nicht so gut und was soll ich da bloß machen? Und so. Dann habe ich gesagt, eigentlich wäre ich dann bald fertig, weil das ist ja eher ein kurzes Studium mit 4 Jahren. Aber es gefällt mir nicht. Dann hat er gesagt, schwierig, das wirst du nicht schaffen, jetzt auf Medizin umzuswitchen, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, mir gefällt, was du lernst, das gefällt mir. Und da habe ich immer in seinen Büchern gestöbert. Und dann hat er gesagt, gut, jetzt gebe ich dir einen Test, den ich morgen mache und jetzt probierst du, ob du das schaffst. Und dann habe ich das halt erarbeitet und damals gab es halt noch kein ChatGPT, also man musste wirklich da mit Büchern studieren und das nochmal versuchen, da zu schaffen. Habe ich das geschafft. Also, und da war er sehr erstaunt und ich eigentlich auch, weil ich hatte ja gar keine Vorstellung, was da von mir verlangt würde, potenziell. Er hat damals Bato gelernt und mir hat das so gefallen, diese Bilder da und wie man das so genau analysieren konnte. Und ja, wo jeder andere sagt, ekelhafte Bilder, also Vorsicht, nicht aufmachen, das Buch, ne, habe ich da, also für Hunger und Durst. Gell?
Wirklich?
Ja. Und dann hat er gesagt, dann wird es wohl so sein müssen. Ne? Und dann habe ich gesagt, gut, ich schreibe mich jetzt ein und ich studiere jetzt Medizin.
Und dieses mit der Rekordzeit, also Sie waren unter der Studiendauer, unter der Mindeststudiendauer. Ja. Wieso?
Ich habe schon viel gelernt, das muss ich schon zugeben, weil dadurch, dass ich weder Chemie noch Physik noch Biologie in der Oberschule hatte, das gibt es ja in der Handelsschule nicht, aber Stenografie, habe ich sozusagen alles mitgeschrieben. Jede Chemieformel, jedes physikalische Prinzip, alles mitgeschrieben und zu Hause wieder gelernt. Also ich habe viel gelernt. Es hat mir einfach gefallen. Das war genau so, als würde endlich ihr Gehirn das kriegen, was es eigentlich braucht, was es gesucht hat. Ja. Es hat jetzt den Stoff gekriegt, der ihm gefallen hat. Ne?
Und wie ging das dann, früher fertig zu machen?
Ja,
war nicht so einfach, haben Sie gesagt.
Es ist nicht so einfach, da das Ansuchen zu stellen, weil Sie müssen das beim Bundespräsidenten machen. Also ich glaube mich zumindest, also es ist zumindest nach Wien gegangen. Man musste das bei diesem Bundesministerium für Bildung und über den Bundespräsidenten ansuchen, damit man überhaupt abschließen kann vor der regulären Studienzeit. Ne? Und das habe ich dann gemacht und ja, es ist alles gut gegangen.
Und wieso, beziehungsweise was war der Grund, dass Sie sich für Frauenheilkunde interessiert haben?
Also
dieses Fachgebiet ausgewählt haben?
Einmal war es ein ganz banaler Grund, weil ich wusste immer, dass ich ein chirurgisches Fach wollte. Das war immer klar. Aber die Chirurgie hat natürlich ein breites Spektrum, von der Allgemeinchirurgie über HNO, über plastische Chirurgie und eben auch Gynäkologie. Das sind alles schneidende Fächer, sagen wir, wo sie entweder kleine oder größere Chirurgie machen. Und ich wusste, also sicher werde ich ein schneidendes Fach machen, also ein chirurgisches Fach. Vor allem hat mir das gut gefallen in Deutschland. Dort war der Herr Professor Dubois, der hat eben immer gesagt, Sie schneiden den Tumor weg, darum geht es. Sie müssen er hat es noch brutaler gesagt, weil er immer gesagt hat, der Dreck muss weg, also der Tumor muss raus aus der Frau. Ne? Und das ist der Auftrag und darum geht es mir immer. Ne? Also diese auch schwierige Art der Chirurgie zu machen und den Tumor zu entfernen, wo es halt möglich ist, ne? Und wo das auch Sinn macht. Und dann hat damals der Primar Klammer, war damals der Chef in der Brixen und der hat mir eine Stelle angeboten. Ne? Und ich war so unentschlossen zwischen plastische Chirurgie oder vor allem rekonstruktiv, also weniger hat mir die Schönheitschirurgie gefallen als diese wiederaufbauende Chirurgie, wenn irgendwelche, was weiß ich, Verbrennungen sind oder wenn jemand Fehlbildungen hat oder sich den Finger abschneidet. Also rekonstruktive Chirurgie. Und damit habe ich sehr geliebäugelt, weil man da auch sehr kreativ sein kann mit den Lappen, Schwenklappen und so. Also ist nicht alles so standardisiert vorgegeben. Aber natürlich hat mir auch die Gynäkologie gefallen. Ne? Und dann hat er mir die Stelle angeboten und dann ist es den so Lauf passiert? Gegangen. Okay. Ja. Und ich habe es nie bereut, weil es wirklich ein wunderschönes Fach ist.
Wenn man jetzt daran denkt, dass Frauen die Brust abgenommen wird und da wieder, also dieses Weibliche, das ist auch wieder was sehr, sehr Intimes, ja, für Frauen.
Ich weiß noch, als wir angefangen haben mit der rekonstruktiven Chirurgie, ja, da, was wir gesagt haben, jede Frau, die ihre Brust verliert, soll auch wieder eine Ersatzbrust unter Anführungszeichen bekommen. Da waren wir sehr stolz darauf, dass man das geschafft hat und so. Und letztes Jahr habe ich eine E-Mail bekommen von einer Frauengruppe. In Italien ist die sehr aktiv, aber auch in Deutschland. Und die sagen, wir möchten nicht, dass uns die Rekonstruktion aufgedrängt wird. Für uns ist es auch in Ordnung, flach zu sein, flat. Ja? Und da sehen Sie schon wieder, es ist extrem breit, wie jemand zu seinem Körper steht und wie er auch damit umgeht. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch sehr gut in der Medizin lernen kann, im Umgang mit dem Patienten. Und deswegen ist es auch so ein Geschenk, in der Medizin tätig sein zu dürfen, dass man einfach nicht die eigene Meinung dem Patienten aufzwingt, mhm, ja, sondern dass man schaut, wer sitzt da vor einem, was hat der für Erwartungen ans Leben oder auch an uns als Ärzte in dieser Krankheitsbewältigung und wo sind seine Ressourcen, wo möchte er hin, wie steht diese Frau zu ihrem Körper und wie können wir ihr helfen, weiterhin gut mit ihrem Körper umzugehen. Und da ist für manche die Rekonstruktion das Richtige und für manche auch nicht.
Krebserkrankungen jetzt in Ihrem Bereich, würden Sie sagen, die haben zugenommen, abgenommen, sind wir in einem guten Prozentsatz, jetzt wenn Sie die letzten 20 Jahre vielleicht Ihrer beruflichen Erfahrung hernehmen?
Also beim Mammakarzinom sieht man, dass das eine leichte Tendenz zur Zunahme hat, aber eine deutliche Verbesserung der Therapien, sodass immer mehr Frauen, obwohl sie einen Brustkrebs haben, ist ja immer noch der häufigste Tumor der Frau, eine gute Therapie bekommen und dann einfach Langzeitüberleber sind, wie wir das nennen. Bei den anderen Tumoren, da kommen immer mehr neue Therapien hinzu, zum Beispiel beim Eierstockkrebs oder auch beim Endometrium, also Gebärmutterkörperkrebs. Und auch da sind wir auf einem guten Weg, aber noch nicht an dem Ziel, weil es wird ja immer wieder alle 10 Jahre propagiert. Wir sind im Stand, innerhalb der nächsten 10 Jahre den Krebs zu besiegen und komplett auszulöschen. Also das sehe ich noch nicht. Also der wird uns schon noch länger beschäftigen.
Und die Genetik in Ihrem Bereich, in Ihrem Feld, in dem Sie arbeiten, spielt eine große Rolle, immer mütterlicherseits?
Beide. Beide. Also auch beim Brustkrebs schauen wir ja immer die Familienanamnese, so nennen wir das, die Familiengeschichte an und fragen nach, wo die Tumoren, auch der Brustkrebs ist. Und zum Beispiel männliche Mammakarzinome, also auch Männer können Brustkrebs haben, sind immer ein Grund, natürlich auch die Frau, die wieder einen Brustkrebs bekommt, wenn sie das in der Familie hat, einen Mann mit Brustkrebs, zu testen, zu schauen, ob auch sie eine genetische Mutation hat.
Frau Prader, wir haben darüber gesprochen, dass in Ihrem Bereich, Sie sind eigentlich recht zufrieden, Sie können eigentlich alles machen, Sie sind Primaria, das heißt, Sie sind die Chefin von wie vielen Menschen?
Also ganz genau habe ich die Zahl jetzt gar nicht im Kopf.
Aber schon, da sind wir schon bald an die 100, würde ich jetzt sagen.
Ja, so bei die 80, gut 80, ja, würde ich sagen, zwischen 80 und 90.
Was sind Sie für eine Chefin, welchen Führungsstil würden Sie sich zuschreiben?
Also, das ist auch eine ganz interessante Frage. Wenn man mich von außen sieht, dann würde man sagen, total hierarchisch, streng. Aber in mir sehr, sehr teambezogen. Also ich würde mir immer wünschen, dass jeder nach der Entwicklung der eigenen Fähigkeiten strebt. Also ich glaube, dass ein gutes Team ein Mix ist aus ganz verschiedenen Fähigkeiten. Und ich würde mir immer wünschen, dass diese Fähigkeiten herauskommen. Und eigentlich versuche ich das immer bei meinen Mitarbeitern zu stimulieren. Natürlich, ich muss auch dafür sorgen, dass einfach die Arbeit getan ist. Ich möchte, dass das ordentlich gemacht wird. Und mein oberstes Prinzip ist, dass es den Patientinnen gut geht. Also das ist etwas, das
haben
mir
Sie
ganz,
persönlichen
ganz
Kontakt
wichtig ist.
Zu Ihren Patientinnen?
Auch, ja, ich mache ja Ambulanztätigkeit, ja, wo ich einmal in der Woche in der Ambulanz arbeite, also öffentlich, wo jeder zu mir kommen kann. Und das finde ich ganz wichtig, damit ich da diesen Kontakt behalte.
Sind Sie nie verführt gewesen, privat zu arbeiten oder
Nein.
machen Sie das?
Ich arbeite privat innerhalb des Krankenhauses, also relativ wenig, also nur so 2-3 Mal im Monat oder bis zu 4 Mal maximal, aber eher wenig. Also ich versuche das eher zu reduzieren innerhalb der Tätigkeit, weil ich einfach gesehen habe, dass da eine Nachfrage war und immer wieder auch von der Verwaltung mir gesagt wurde, ich soll das jetzt anbieten, weil halt nachgefragt wird. Okay. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der eigentlich sehr hinter dem öffentlichen System steht. Also mir ist es wichtig, dass Patienten oder unsere Bevölkerung eine gute Versorgung im öffentlichen System hat. Mich macht es immer sehr traurig, wenn Patientinnen sagen, da habe ich keinen Termin bekommen und jetzt gehe ich halt privat und dann mache ich das da und da.
Diese Zweiklassenmedizin ist ja schon da in Südtirol.
Ja, ein bisschen ist sie da, aber sie wird halt auch vielleicht, wenn wir nicht schätzen, was wir alles im Öffentlichen haben, ja, dann wird die Privatmedizin zunehmen. Und ich sehe halt, wenn ich mir das jetzt, oder ich habe einfach die Erfahrung in Deutschland gemacht, oder ich sehe manchmal, wie das auch in Mailand läuft, wo wir die Patientinnen hinschicken, da wird halt den Patienten schon auch sehr viel Geld abverlangt, gell, für das, dass sie dann diese Leistungen bekommen. Und das ist vielen noch nicht bewusst. Sie wissen gar nicht, wie viel das kosten kann, wenn jemand krank wird. Und das kann man sich mit einer einfachen Versicherung nicht leisten. Jeder, der mal eine Versicherung in Anspruch genommen hat, der weiß, wie gut Versicherungen darin sind, Gründe zu finden, um nicht zu bezahlen. Ja? Und diese Klauseln, die lesen Sie nicht durch, wenn Sie den Versicherungsvertrag unterschreiben. Aber die bemerken Sie, wenn Sie Geld möchten von der Versicherung. Und manche Patienten sind gar nicht versicherbar. Ja, wenn Sie vielleicht als Kind eine Krankheit hatten, eine bösartige Erkrankung, eine Krebserkrankung, sind Sie nicht mehr versicherbar. Mhm. Wenn in Ihrer Familie mehrere Krankheiten sind, wird Sie eine Versicherung nicht nehmen oder nur zu einem sehr hohen Versicherungsbeitrag.
Also ein Hoch auf die Sanität, auf die öffentlichen
definitiv.
Dienste.
Und,
auch in da Südtirol. Muss aber auch was getan werden, dass es vielleicht
so
noch besser wird. Oder
besser
so
wird, ja. Wie in manchen
vieles
Bereichen.
Läuft ja wirklich gut.
Genau.
Anderes ist verbesserungsfähig.
Genau. Fähig, immer. Ja. Also das ist immer so. Auch wenn wir glauben,
viel gemault jetzt ist es, halt.
Es wird genau, es wird gemault. Ein bisschen vielleicht auch zu viel gemault. Vielleicht ist das Maulen dann auch wieder ein Ansporn, um es besser zu machen. Aber grundsätzlich sollte man sich dann schon immer wieder zurückbesinnen auf das, dass eigentlich noch sehr vieles gut läuft.
Mhm. Ja. Jetzt vielleicht kommen wir wieder zurück auf Sie. Ja. Sie sind 1970 geboren, in einer Phase des Lebens, wo viele Frauen auch wieder eine besondere Phase erleben, die auch nicht unbedingt schön ist. Die Frau hat irgendwie oft so Phasen, die nicht so schön sind, unter Anführungszeichen. Eine Geburt ist schmerzhaft. Es ist schön, ein Kind zu bekommen. Die Menstruation ist schmerzhaft. Die Wechseljahre sind ja auch kein Spaß. Also, aber jeder hat die irgendwie. Ja. Die einen besser, die anderen kommen besser durch, die anderen weniger gut durch. Wie geht es Ihnen dabei und was sind vielleicht Tipps von Ihnen für die Frauen?
Also ganz generell. Ja, kommt es darauf an, was Sie für eine Grundeinstellung haben.
Und das zum ist
Leben,
bei mir
oder? Zum Leben. Zum Leben und auch zu Veränderungen im Leben. Wenn Sie, ich erinnere mich da jetzt zum Beispiel an eine Psychologin bei uns im Krankenhaus Brixen, die spricht immer sehr zum Beispiel zum Thema Schmerz. Schmerz ist ja nicht so leicht objektivierbar. Aber das, was Sie verändern können bei einem Patienten, ist das Erleben des Schmerzes. Wie jemand den Schmerz empfindet. Und genau das Gleiche ist es bei den Frauenthemen, die Sie gerade angesprochen haben. Eine Geburt kann für jemanden das schönste Erlebnis der Welt sein. Die exakt gleiche Geburt, also wenn wir das als Behandler sehen von außen, würden wir sagen, Traumgeburt. Alles in der eher schnell gegangen, gut gegangen, keine besonderen Geburtsverletzungen. Dem Kind geht es super. Ist eigentlich alles super. Und die Frau erlebt es als
Hölle.
Hölle, genau, Hölle. Ja. Ja. Und so an dem sieht man schon, dass sehr viel die Grundeinstellung ist und wie sie etwas erleben. Also ihr Zugang zu Herausforderungen des Lebens, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Die Menstruation kann schmerzhaft sein, sollte nicht schmerzhaft sein. Da muss man auch wieder gucken, ob jemand ein Problem dahinter hat. Ja, das häufigste ist eben die Endometriose, wo die Menstruation schmerzhaft ist. Grundsätzlich ist eine Menstruation aber eigentlich ein natürlicher Prozess, wo die Schleimhaut abgestoßen wird und jetzt kein Drama. Für eine Frau, die aber Kinderwunsch hat, ist jede Menstruation, auch eine unauffällige Menstruation, Hölle, weil sie kriegt wieder kein Kind. Ja? Und ähnlich ist es bei den Wechseljahren. Da sehen Sie, je nachdem, wie die Frau den Zugang zu dieser Veränderung, zu dieser neuen Phase des Lebens hat, wird sie sagen, gut, braucht keine Verhütung mehr, passt, super. Und eine andere wird sagen, ich verbinde das aber mit meiner Weiblichkeit oder mit meiner Möglichkeit.
Genau. Die Schönheit, die verloren geht.
Genau. Oder der Unmöglichkeit, dann noch Kinder zu bekommen. Jetzt ist definitiv vorbei.
Genau. Ja?
Und haben damit auch ein Thema, das sie dann in diesen Wechsel und in diese Veränderungen, die hormonell sicher da sind, auch mit hineinleben. Und deswegen sage ich immer, also es kommt schon sehr darauf an, welchen Zugang Sie zu verschiedenen Erlebnissen in Ihrem Frauenleben haben.
Und wie gehen Sie damit um?
Gelassen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja, also für mich ist es immer wieder spannend. Ja. Ich zum Beispiel, ich hatte vor kurzem eine Skiverletzung, ja, und dann die ist sehr, wirklich schmerzhaft.
Also ein Beckenbruch.
Ja, genau. Ich habe einen Beckenbruch gehabt, einen dreifachen Beckenbruch. Und dann bin ich, das ist wirklich schmerzhaft. Also das hilft keine Diskutiererei, das kann man sich auch nicht wegträumen oder sich denken, jetzt mach mal einen guten Zugang zu diesem Schmerz. Ne? Es tut einfach weh. Ja. Aber trotzdem hilft einem auch das, wieder den Schmerz als etwas anderes anzunehmen und mit Schmerzmitteln, mit Geduld, mit dem an das Bett gekettet sein, anders umzugehen. Und ich sehe es halt, hat auch diese Beckenfraktur gut durchgestanden. Also es ist,
also
viel,
ist
der
ganz
Kopf.
Viel der Kopf.
Viel ist der Kopf. Obwohl es natürlich objektiv wehtut. Ja, aber der Umgang mit dem Schmerz hängt von Ihnen ab, von uns selber und in dem Moment dann von mir. Natürlich kann ich sagen, fürchterlich, Drama, oder ich sage einfach, okay, jetzt mein Körper braucht es jetzt zu heilen, einfach die Ruhe, gebt mir Schmerzmittel, ich brauche Krücken, ich werde versuchen aufzustehen, mehr geht nicht, ich lege mich wieder hin. Ja. Und so jeden Tag zu merken, wie ein bisschen mehr geht und den Schmerz auch anzunehmen als etwas, das einen hilft zu verstehen, wo man jetzt im Heilungsprozess ist. Und so erlebe ich sehr viele körperlichen Veränderungen auch.
Ja.
Auch die eigene Menopause, ja, erlebe ich so. Ne? Dass ich sage einfach, ja, interessant, dass man da plötzlich wirklich Schweißausbrüche bekommt. Ne? Und dann, ich weiß noch, das erste Mal, als mir das passiert ist, habe ich mir gedacht, na, jetzt muss ich schnell gucken vor dem Spiegel.
Wie das ausschaut.
Sieht man das von außen? Und dann habe ich geguckt, weil dann merkt man es ja wirklich als Welle, ja, die so hochsteigt. Habe ich gedacht, jetzt muss ich gucken, ob ich da rot werde, weil ich fühle mich an wie knallrot. Spiegelgehechtet.
Nein.
Und dann bin ich ja eine kleine Dame für solche Sachen. Ja. Dann habe ich mir einen Fächer besorgt und dann manchmal ein bisschen hysterisch oder theatralisch vielleicht, ja, in dem Zugang. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt hole ich mir einen Fächer, dann wissen frisch alle, wie viel es geschlagen hat. Und ein schönes Taschentuch und tupfe die Stirn einfach ab. Was soll's? Ja. Gehört dazu. Und ja, ich stehe da auch dazu, das ist mir jetzt nicht so tragisch.
Wenn man sagt, viele Frauen tun sich schwer, ihren Körper verändern zu sehen, sagen wir es mal so. Ja. Da nachhelfen zum Beispiel, wie stehen Sie dazu?
Ja, muss jeder selber wissen. Mir ist immer ein bisschen schade, wenn man dann aber sich zu viel auf äußere Modelle, ja, oder auch Instagram-Frauen bezieht, ja, weil ich mir dann immer denke, boah, da wird einem halt schon auch viel vorgegaukelt, was einfach nicht ist, gell, wo viel Filter drinnen ist, wo viel einfach
Fake.
Fake, ja. Und natürlich kann man sich alles wegspritzen, aufspritzen und so, das kann man sehr gut machen, aber ich glaube nicht, dass einen das zufriedener macht. Ne?
Na,
und
aber
darum
schöner.
Geht's.
Ja,
aber wofür? Wofür schöner? Wofür wollen Sie schöner sein? Für den Mann, den Sie schon haben, passt. Ja, der wird aber auch älter. Ja? Vielleicht ist es auch nur gut, gemeinsam zufrieden zu altern. Mhm. Für den Mann.
Viele Frauen sagen, sie machen es, um mit sich im Reinen zu sein, zufrieden zu sein.
Das weiß ich eben immer nicht, ob das so stimmt.
Ob das dann gelingt, weiß man
nicht. Ja, und ob das gelingt, ja. muss man ein bisschen selber anschauen. Aber ich sehe halt, bei uns kommen in die Ambulanz zum Beispiel Frauen, die sagen, so, und jetzt lasse ich mir meine Brust aufbauen. Ja, weil jetzt hängt sie definitiv. Ja, ja. Und jetzt lasse ich mir die Brust operieren und da Prothesen machen und so. Das wird das jetzt geändert. Ja, das wird jetzt nach außen wieder schön. Ne? Und dann denke ich mir immer, boah, das ist halt schon ein Versprechen, dass sie sich da selber versuchen einzureden. Das wird nicht funktionieren. Ne?
Was ist denn eine schöne Frau für Sie?
Ganz genau. Was ist eine schöne Frau? Eine schöne Frau ist eine Frau, die so ist, wie sie ist und auch eine schöne Ausstrahlung hat. Eben. Also mir kommt es mehr auf dieses Strahlen an im Gesicht, als ob da alles perfekt ist. Also für mich ist nicht eine schöne Frau, wenn die vor mir sitzt oder auch ein schöner Mann und perfekt geformt und keine Falten. Also das schaue ich mir schön an, schaue ich mir auch gern an.
Ja, ja. Ja?
Aber ist das ein wirklich schöner Mann? Ja, dann kann ich auch ins Museum gehen. Ja? Frage ich mich manchmal, ob in unserer Gesellschaft durch diese Social Medias und dieses Kennenlernen von Menschen auf Plattformen, mit denen man gar keinen direkten Kontakt mehr hat, wo man gar nicht mehr weiß, wie die riechen, ja, wo man das sogar fast verabscheut, dann den Kontakt mit dem wirklichen Menschen zu haben, ob das eine gute Entwicklung ist.
Entwicklung, noch eine letzte Frage, die mich interessieren würde. Es gibt ja viele junge Menschen, die sich sexuell auch nicht mehr genau definieren können. Mit 15, 16. Ja. Nicht genau wissen, was bin ich, was bin ich nicht.
Es ist jetzt nicht ein sehr häufiges Thema, muss ich sagen, aber es ist Thema. Für mich vor allem Ausdruck dieser Verwirrung der Menschen. Jetzt, wenn wir es ein bisschen wegtun von diesen eher seltenen Fällen, ja, wo diese Transgender-Geschichten angesprochen werden und wieder mehr hinführen zu dem, was häufiger ist, dann sehen Sie diese Verwirrung auch in der Sexualität. Wir wissen heute, dass die viel später Kontakt haben mit anderen, mit ihren Partnern, viel später.
Die Jugendlichen.
Ja, die Jugendlichen. Das ist etwas, was mich sehr
fast
beunruhigt.
Weil sie alle online sind, oder?
Ja, genau, weil sie viel zu viel online sind. Ja, also das Handy als neues Verhütungsmittel. Ne? Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, als ich selber 14, 15, 16 Jahre alt war, da hat man einfach gespürt, diese Hormone, die da erwacht sind und dass man Interesse hatte für einen Partner. Aber man hat es einfach gespürt, dass man eine Beziehung gesucht hat, man war angezogen vom anderen. Wenn ich heute mir mit Freunden meines Alterns in eine Bar gehe und ich sehe da junge Jugendliche, dann sind die wie getrennt. Auf einem Tisch sind die Frauen und schauen in ihr Handy hinein, auf dem anderen Tisch sind die Männer und schauen in ihr Handy hinein und ich frage mich, ja, warum mischen die sich nicht und schreiben die sich gerade gegenseitig Botschaften? Ja? Und warum stehen sie nicht einfach auf und gehen aufeinander zu? Also das ist wirklich ein komplett anderer Zugang zu Beziehungen.
Frau Brader, wir könnten noch sehr lange weiterreden. Letzte Frage, Hobbys, Freizeit, was tun Sie, wenn Sie mal nicht als Primarier unterwegs sind?
Ich bewege mich sehr viel. Also ich gehe gerne auf den Berg, ich wandere gerne, ich fahre Ski, breche mir dabei auch ab und zu das Becken. hoffentlich nicht mehr. Also ich bewege mich sehr gern, aber ich lese auch sehr gerne und gehe unglaublich gerne ins Kino, ich gehe gerne ins Theater. Habe auch ein Theater-Abo, also damit das frisch geplant ist und damit ich da auch wirklich regelmäßig hingehe. Also ich mache schon sehr viel. Ich habe eine gute Balance zwischen meinem Beruf und auch meiner Freizeit.
Und Freundschaften, sind das neue immer wieder oder haben Sie so einen solide Freundeskreis?
Eigentlich sehr solide, sehr solide. Es war gerade jetzt am Wochenende mit einer Freundin auf einem Mädelswochenendurlaub und die kenne ich seit der Volksschule, ja, seit wir beide 5 Jahre alt sind.
Schön.
Also ja. Und so habe ich mehrere Freunde, die ich über sehr lange Zeit, begleite. Wo wir uns begleiten. Ja.
Vielen Dank, Sonja Brader, für den Besuch hier bei mir im Radio Wohnzimmer. Hat mich sehr gefreut.
Danke,
vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Und das ganze Gespräch können Sie gerne jederzeit in unserer Mediathek nachhören, wann immer Sie Zeit dazu haben. Mein Gast, wie gesagt, war die Primaria der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe Brixen und Sterzing, Sonja Brader. An der Sendetechnik hat mich heute Matthias Höglinger begleitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.